Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Was lässt sich von dieser Begrüßung wohl ablesen? Mit enormer Ungewissheit hat das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska begonnen. Und damit herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Seit gut einer Viertelstunde sitzen Trump und Putin zusammen, allerdings nun doch nicht, wie es zunächst hieß, in einem Vier-Augen-Gespräch. Die amerikanische Delegation will vor allem auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hinaus. Das hatte Trump heute nochmal betont. Die Signale der russischen Seite sind alles andere als eindeutig. Geografisch trennen Russland und die USA an der engsten Stelle nicht mal 100 Kilometer. Und doch mussten beide Präsidenten heute Tausende von Kilometern fliegen für dieses Treffen auf einem US-Luftwaffenstützpunkt nördlich von Anchorage. Ob sie sich auch im weiteren Sinne annähern können, Sarah Schmidt.
Das Treffen ist schon zu Beginn eine Art Kräftemessen. Das letzte Stück Teppich ist ausgerollt, die Türe offen. Doch ohne die Ankunft des russischen Staatschefs verlässt Donald Trump seinen Flieger nicht. Der landet rund 30 Minuten später. Die Begrüßung? Freundlich. Noch auf dem Flug hatte Trump die Erwartungen an das Treffen mit Putin gedämpft. Ich will einen schnellen Waffenstillstand. Ich weiß nicht, ob das heute klappt, aber dann werde ich nicht glücklich sein. Alle sagen, dass es heute nicht möglich ist. Ich sage nur, ich will, dass das Töten aufhört. Das Töten in der Ukraine. Diese Demonstrierenden versuchen gestern, dem Leid der Menschen hier in Alaska irgendwie eine Stimme zu geben. Denn der ukrainische Präsident ist nicht zum Treffen eingeladen. Er mahnt in Richtung Trump: Wir zählen auf Amerika. Der Krieg geht weiter. Er geht weiter, weil es weder einen Befehl noch irgendwelche Signale aus Moskau gibt, dass es sich darauf vorbereitet, diesen Krieg zu beenden. Sogar am Verhandlungstag töten sie, und das sagt viel. Der russische Staatschef Putin macht auf seinem Weg einen Zwischenstopp im Osten Russlands. Besuch in einer Fabrik für Nahrungsergänzungsmittel und bei einer Kinder-Eishockeymannschaft. Kein Wort zum anstehenden Treffen. Deutlicher der Pulli seines Außenministers im russischen Staatsfernsehen, auf dem CCCP zu stehen scheint, eine Abkürzung für Sowjetunion, zu der die Ukraine vor ihrer Unabhängigkeit gehörte. Was Russland auf den Tisch lege, dazu bleibt er vage. Wir machen niemals Vorhersagen. Wir wissen, dass wir Argumente haben und wir haben eine klare Position. Wir werden diese erläutern. Während der Besuche vom Sonderbeauftragten Steve Witkoff wurde bereits viel erreicht. Nach dem Treffen der beiden Staatschefs soll es eine gemeinsame Pressekonferenz geben.
Und den Gipfel in Alaska begleitet für uns Gudrun Engel, unsere Studioleiterin aus Washington. Gudrun, was passiert gerade hinter dir?
Ja, sie haben schon wieder den Fahrplan geändert. Sie haben sich direkt zurückgezogen in das Arctic Warrior Event Center, so heißt der Raum, in dem sie sich treffen. Und da sitzen sie jetzt schon zusammen. Ein großes Poster hinter sich, Pursuing Freedom, steht drauf, also am Frieden arbeiten. So sehr Wladimir Putin sicherlich die Bilder genossen hat, wie er da ausgestiegen ist und den Handshake machen konnte, so wenig wird ihm das jetzt gefallen. Denn die Frage ist ja, ob Putin tatsächlich hier mit Trump an einem Frieden arbeiten möchte.
Und dass sich jetzt Trump und Putin nicht nur allein mit Übersetzern, sondern auch mit Außenministern, mit Beratern treffen in einer ganzen Delegation, wie interpretierst du das?
Ja, auch da würde ich sagen, da geht diese Runde an Donald Trump. Denn Wladimir Putin hat ja eine ganze Wirtschaftsdelegation dabei und eigentlich den Plan verfolgt, mit Trump darüber zu sprechen, wie sich die USA und Russland wieder annähern können, politisch, aber auch wirtschaftlich. Und über die Ukraine muss er natürlich sprechen, aber das war für ihn eher so zweitrangig. Trump hingegen hat aber ganz klar gesagt, für ihn ist die Ukraine Priorität Nummer eins. Und bei diesen Beratern, die da jetzt zusammensitzen, sind eben die beiden Außenminister dabei und der Ukraine-Sondergesandte Steve Witkoff auf amerikanischer Seite und Ushakov auf russischer Seite. Der war 10 Jahre lang Botschafter hier in Washington, in den USA und kennt die USA sehr gut. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass es erst um Frieden geht, erst um die Ukraine und nicht um Wirtschaft, denn die Wirtschaftsminister sind jetzt noch nicht dabei.
Und wie geht es dann aber weiter?
Es soll ein Mittagessen geben, vermutlich Lachs. Das gibt es hier jetzt gerade überall. Es ist Hochsaison im Moment. Es sind sehr viele Lachsfischer in der Region. Und danach wird es ein großes Treffen geben mit den Delegationen, mit den Wirtschaftsbossen, mit den Wirtschaftsministern und so weiter. Und im Anschluss eben eine Pressekonferenz. Es gab lange Diskussionen über diese Pressekonferenz. Machen Sie die getrennt? Machen Sie die gemeinsam? Putin hat erst gezögert. Es ist ja ein großes Risiko, dass beide gemeinsam auftreten. Aber man hat sich jetzt offenbar entschieden, gemeinsam eine Pressekonferenz zu geben. Die erwarten wir gegen 15.30 Uhr Ortszeit hier in Anchorage. Und dann werden wir sicherlich erfahren, was die beiden besprochen haben.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Anchorage, nach Alaska. Und damit zu Tina Hassel in Brüssel, die für uns die NATO und die EU dort beobachtet. Tina, was ist denn das beste Ergebnis, das man bei den europäischen Partnern sich erhofft?
Nun, so seltsam das klingt, Ingo, wäre das beste Ergebnis, wenn es kein Ergebnis geben sollte. Dann würde sich Trump an seine Versprechen halten, keine Absprachen über den Kopf der Ukrainer und der Europäer hinweg zu tätigen, sondern erstmal einfach zu testen, was Putin will und ob die Russen überhaupt zu einem Waffenstillstand bereit sein könnten. Die Europäer werden heute sehr genau auf jedes Wort, auf jede Geste achten. Sie werden das nervös verfolgen, aber man dürfte erleichtert sein, dass sich Trump und Putin, wir haben es gerade gehört, nicht alleine treffen, sondern mit Beratern, unter anderem wohl auch US-Außenminister Rubio. Und der ist aus europäischer Sicht die kritischste Stimme mit Blick auf Putin.
Und was wäre aus europäischer Sicht das denkbar schlechteste Ergebnis dieses Gipfels?
Das wäre, wenn Putin als gewiefter Verhandler gelingen sollte, den US-Präsidenten einzuwickeln, auszutricksen und einen Keil zwischen Trump und die Europäer zu treiben. Denn das wäre fatal. Putin dürfe nicht belohnt werden dafür, dass er mit Gewalt versucht, Grenzen zu verschieben, weder durch wirtschaftliche Deals, während die Europäer ja gerade an einer neuen Sanktionsschraube arbeiten, und schon gar nicht dadurch, dass es irgendeine Art von Vorfestlegungen auf Gebietsabtretungen geben würde und dann die Ukraine am Ende nur noch abnicken könnte, was davor verhandelt wird. Das wäre wirklich brandgefährlich, auch für Europa. Und das wäre aus Sicht der Europäer wirklich das denkbar schlechteste Ergebnis.
Tina, vielen Dank für die Informationen nach Brüssel und damit in das Land, um das es geht, das in Anchorage aber nicht mit am Tisch sitzt, die Ukraine. Wassili Golod in Kiew. Schaut man dort in der Ukraine gebannt nach Alaska oder glaubt man da gar nicht erst dran, dass da irgendein gutes Ergebnis verhandelt werden könnte?
Ingo, man schaut gebannt nach Alaska, sowohl im Regierungsviertel, wenige hundert Meter von uns entfernt, als auch in vielen Wohnzimmern, wo verschiedene ukrainische Fernsehkanäle live übertragen. Aber so richtig glaubt man nicht an ein gutes Ergebnis, denn die Ukraine sitzt nicht mit am Tisch. Präsident Zelensky ist nicht dabei, ist Zuschauer wie auch alle anderen. Und da das eigene Schicksal jetzt in den Händen von zwei anderen Menschen liegt, einer davon führt einen aggressiven Angriffskrieg, der andere hat sich nicht als verlässlich Partner bewährt, hat man hier in der Ukraine große Sorge und große Zweifel.
Was wäre denn aus ukrainischer Sicht das Beste, was man sich von diesem Treffen erhoffen könnte?
Das Beste ist, dass es nicht schlimmer kommt, dass möglicherweise Trump nicht sagt, dass er die Sanktionen, die bereits bestehen, gegen Russland fallen lässt. Realistisch erhoffen tut man sich, dass Trump den Druck aufrechterhält und ihn klar macht, dass er Putin zu direkten Gesprächen mit Zelensky bewegt, mit der Ukraine, und dass er vor allem eine bedingungslose Waffenruhe durchsetzt. Das ist ja etwas, was Trump seit vielen Monaten will. Die Ukraine ist seit vielen Monaten dazu bereit, eine bedingungslose Waffenruhe, ein Einfrieren der Front dort, wo sie gerade verläuft. Und das ist die Hoffnung hier, dass Putin heute von Trump dazu bewegt werden kann.
Wassili, vielen Dank für die Informationen nach Kiew. Und während Trump und Putin sich also gerade auf amerikanischem Boden über die Zukunft der Ukraine unterhalten, gehen die russischen Angriffe in der Ukraine weiter, quasi parallel zu dem Treffen im weit entfernten Alaska. Den ukrainischen Truppen fällt es dabei zunehmend schwer, den Osten ihres Landes zu verteidigen. Dort beansprucht Russland große Teile bereits für sich. Dazu gehören bekanntlich die Regionen Krim, Cherson, Saporischschja, Donetsk und Luhansk. In Donetsk hat die russische Armee in den vergangenen Monaten immer mehr Territorium erobert. Susanne Peterson ist unweit der Frontlinie unterwegs, nahe der Stadt Pokrowsk, und berichtet, auf welche Weise die Ukraine versucht, dagegen zu halten.
Kampftraining irgendwo in den Feldern im Osten der Ukraine. Die Front ist nicht weit entfernt. Hier bereiten sich ukrainische Soldaten, die längst an vorderster Front gekämpft haben, auf neue Einsätze vor. Alles ändert sich. Aktuell muss man ständig in den Himmel schauen, während man läuft. Früher haben wir auf den Boden geschaut und geradeaus. Jetzt müssen wir vor allem nach oben schauen. Der Grund sind Drohnen. Die Technik entwickelt sich rasant. Überall können die Männer zum Ziel werden. Auch im Training sind sie permanent in Gefahr. Ständig attackiert Russland auch gezielt Trainingsgelände. Wir zeigen unseren Soldaten, wie sie sich in einer bestimmten Situation verhalten sollen. Wenn sie beispielsweise eine Drohne sehen, damit sie wissen, was sie zu tun haben. Weglaufen, sich verstecken, sich tarnen. Sie müssen Techniken dafür entwickeln. Die meisten sind Infanteristen, kämpfen bei Pokrowsk. Russische Truppen versuchen seit vielen Monaten mit aller Kraft, die strategisch wichtige Stadt einzunehmen. Aktuell ist der Druck so hoch wie noch nie, die Lage dort extrem gefährlich. Ob man hier auf die Gespräche zwischen US-Präsident Trump und Russlands Machthaber Putin hofft? Das beste Ergebnis wäre, wenn es Frieden gäbe. Aber das Schlimmste wäre, naja, es gibt nichts mehr, worüber man sich wundern könnte. Es wird vielleicht alles noch schlimmer werden. Das befürchten auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes Oleksandrivka. Sollte Pokrowsk fallen, könnten russische Truppen bald auch hier vorrücken. Ständig fliegen hier Kampfdrohnen. In einer Nacht flog eine Drohne für einen Angriff runter. Das war das schrecklichste Geräusch, das wir je gehört haben. Die Kinder sind alle aufgewacht. Wir rannten hinaus auf den Flur. Viele sind geflüchtet. Bei denen, die geblieben sind, ist die Hoffnung, das Leben in der Heimat nicht aufgeben zu müssen, allgegenwärtig. Ich glaube, es wird Frieden geben. Um ehrlich zu sein, hoffe ich das nur, weil ich ein Kind habe, einen Job. Sehen Sie, was für einen Job wir haben? Wir arbeiten immer noch. Doch während sie hier den Alltag aufrechterhalten, rücken die brutalen Kämpfe näher. Und mit ihnen die Angst, dass russische Truppen weiter vorrücken. Keiner hier hat sich freiwillig gemeldet. Sie alle wurden mobilisiert. Auch deshalb sind bei diesem Training Psychologen dabei. Sie sollen die neuen Soldaten mental unterstützen, Soldaten wie den 46-jährigen Andriy. Um ehrlich zu sein, wollte ich persönlich nicht kämpfen, weil das nicht mein Ding ist. Aber in unserem Land herrscht Krieg. Der Feind hat angegriffen. Wladimir Putin hat angegriffen. Jetzt müssen wir unser Heimatland, die Ukraine, verteidigen. Wir fragen auch Andriy zum Treffen zwischen Russlands Machthaber Putin und US-Präsident Trump, was er sich erhofft. Es wurden bereits so viele Gespräche geführt. Ich hoffe, dass diese Gespräche am Ende zu einem Ende der Kämpfe führen werden. Dass sie die Probleme irgendwie auf diplomatischem Wege lösen. Nun, damit es hier im Frieden endet und es keinen Krieg mehr gibt. Viele wünschen sich eine Waffenruhe und faire Verhandlungen, bei denen die Ukraine mit am Tisch sitzt.
Und in Berlin begrüße ich nun den Russland- und Osteuropa-Experten Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Kluge.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
In Alaska gibt Putin den diplomatischen Staatsmann. Währenddessen greift seine Armee in der Ukraine weiter an. Wie groß ist das Risiko, dass das da in Alaska ein reines Schautreffen wird?
Ich glaube, das Risiko besteht tatsächlich. Das ist natürlich für Putin jetzt auch eine Machtdemonstration, dass er in der Ukraine weiter Krieg führt. Das zeigt, dass er mit sehr breiter Brust in dieses Treffen geht und dass es für ihn eben ja kein Friedensgipfel werden soll. Es ist für Putin eine andere Agenda, die er vorhat. Er möchte eben das russisch-amerikanische Verhältnis neu starten. Das wird nicht mit einem Treffen funktionieren. Und auch gerade weil Trump etwas ganz anderes vorhat, kann es durchaus sein, dass am Ende das Ganze nur eine große Show bleibt.
Wenn das Risiko also so groß ist und Putin sich militärisch derzeit im Vorteil sieht, ist es dann nicht auch völlig naiv gewesen, auch nur ansatzweise auf so etwas wie einen Waffenstillstand zu hoffen bei diesem Treffen?
Ja, Russland hat immer wieder betont, dass es der Ukraine keine Pause geben möchte, dass man der Ukraine nicht ermöglichen möchte, sich zu erholen. Und man muss auch einfach mal die Großwetterlage aus russischer Sicht betrachten. Russland sieht, dass es im militärischen Vorteil ist. Die russische Kriegsmaschine funktioniert weiter, trotz hoher Verluste. Es sieht auch, dass der Westen schwächelt und gespalten ist. Und das ist einfach keine Zeit, in der man von Putin entgegenkommen erwarten kann.
Heißt das, es gäbe eigentlich auch überhaupt nichts, was Putin dazu bewegen könnte, sich Richtung Waffenstillstand oder vielleicht sogar einem Frieden irgendwann zu bewegen?
Ich sehe da tatsächlich kurzfristig relativ wenige Möglichkeiten. Was nötig wäre, wäre, dass es gemeinsam mit der Ukraine und den europäischen Partnern und vielleicht mit der Unterstützung der Amerikaner gelingt, das Momentum wieder zu ändern in der Ukraine, dafür zu sorgen, dass der russische Vormarsch eben gestoppt wird und dann eben auch darauf zu setzen, dass die Probleme in Russland, die es ja durchaus gibt, vor allen Dingen wirtschaftlich, dass die größer werden, dann könnte man in Zukunft auf einen Putin treffen, der vielleicht verhandlungsbereit ist, aber dieser Putin heute ist es nicht.
Welche Hebel müsste Donald Trump denn dann ansetzen, um diesen Putin dann zu bekommen für Verhandlungen?
Ich glaube, dass aus russischer Sicht die Drohung, die Trump in letzter Zeit ausgesprochen hat, auch jetzt nochmal mit den schweren wirtschaftlichen Konsequenzen, ich glaube, dass die eigentlich Russland nicht sehr stark beeindrucken. Es gab das einfach schon zu häufig von Trump und zu häufig ist nichts passiert. Und ich glaube, in Russland sieht man darin eine Art Performance. Trump muss eben zeigen, dass er ein harter Hund ist. Und deshalb muss er für das eigene Publikum, für die Amerikaner, diese Drohung aussprechen. Es gibt aus meiner Sicht eine Sache, die Trump tun könnte, die Putin wirklich wehtut und die ihn vielleicht unter Druck setzen würde. Und das wären natürlich Waffenlieferungen. Aber es ist durchaus bezeichnend, dass gerade dieser Punkt in den Drohungen von Donald Trump bisher keine Rolle spielt.
Könnten Sie sich vorstellen aber, dass ein Trump nach all diesem Vorlauf und diesem großen Treffen da jetzt und es kommt am Ende nichts dabei heraus und alle stehen mit leeren Händen da, dass er dann die Geduld verliert und sagt, okay, jetzt ist diese rote Linie irgendwie bei mir auch überschritten und jetzt gibt es die entsprechenden Waffenlieferungen auch an die Ukraine?
Ich halte das für unwahrscheinlich. Natürlich weiß man auch, in Russland weiß auch der Kreml, dass Trump irgendetwas vorweisen muss am Ende dieses Gipfels. Und ich bin mir sicher, dass es einige kleinere Punkte gibt, die vorbereitet wurden, sozusagen als Trostpreise, weil es eben den großen Waffenstillstand nicht gibt. Es kann durchaus auch sein, dass es vage Zusagen gibt, dass es eben jetzt wieder einen Friedensprozess geben soll, der sich dann natürlich hinzieht, weil es viele komplizierte Fragen zu klären gibt, also ein Spiel auf Zeit. Das ist durchaus möglich. Es ist auch möglich, dass es kleinere Vereinbarungen gibt zwischen den Amerikanern und den Russen, beispielsweise einen neuen Rüstungskontrollvertrag, der dann vielleicht New Start ersetzen könnte, also die strategischen Angriffswaffen kontrollieren.
Trump hat das ja im Vorfeld da heute in Anchorage als so eine Art Auftakttreffen bezeichnet. Hielten Sie das denn für irgendwie realistisch, dass Trump und Putin dann irgendwann sich für einen Dreiergipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen könnten?
Aus russischer Perspektive ist das eigentlich keine Option. Man sieht einfach in Russland Zelensky nicht auf Augenhöhe mit Putin. Ich glaube, das einzige Format, in dem Putin bereit wäre, sich mit Zelensky zu treffen, wäre dann eben eine Art, ja, vielleicht Kapitulation oder eine Art Diktatfrieden. Da kann dann auch Trump dabei sein. Aber es müsste eben klar sein, dass Putin an der Stelle der Sieger ist und Zelensky der Unterlegene. Ein Treffen, bei dem beide tatsächlich substanziell miteinander verhandeln, das ist aus russischer Sicht nicht denkbar.
Dann bleiben wir noch mal ganz kurz zum Schluss bei dem heutigen Treffen jetzt gerade derzeit in diesen Minuten in Anchorage. Was wäre denn ein schlechtes Ergebnis für Putin?
Ja, es ist natürlich auch für Putin ein Stück weit ein Drahtseilakt, weil eben seine Ziele sich von denen unterscheiden, die Trump verfolgt. Das heißt, Putin möchte eigentlich keine Zugeständnisse in puncto Ukraine-Krieg machen. Er möchte keinen Waffenstillstand. Aber gleichzeitig muss er natürlich auch Trump bei Laune halten. Er darf nicht den Eindruck entstehen lassen, dass er das jetzt blockiert. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass die Rhetorik von Trump eigentlich immer frustrierter wirkte und dass die Sanktionsdrohungen zumindest häufiger wurden. Und ich glaube, Putin legt schon viel Wert auf diese Beziehung zu Trump und auf die Möglichkeit, da eben auch die Isolation der letzten Jahre zu verlassen, da auf der großen Bühne in Amerika zu stehen. Das ist Putin sehr viel wert. Und Trump bietet Putin natürlich auch die Möglichkeit, den Westen weiter zu spalten. Das möchte Putin nicht verlieren. Deshalb bin ich mir sicher, dass er auch ja, jetzt im Vorfeld sich darauf vorbereitet hat, eben nicht nur als Blockierer dazustehen. Er kann wahrscheinlich aber auch darauf rechnen, dass Trump selbst kein Interesse daran hat, dass dieser Gipfel am Ende wie ein Reinfall aussieht.
Wir sind gespannt auf das Ergebnis und was da noch passiert. Herr Kluge, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Bis in die frühen Morgenstunden haben sie in Genf noch gerungen, die Länder dieser Erde, denn es ist ja auch ein globales Problem. Plastikmüll. Nicht nur für Vögel wie diesen Kormoran, sondern auch für ganze Ökosysteme. Auch für uns Menschen, etwa wenn Mikroplastik über Umwelt und Nahrung auch in unseren Körpern landet. Doch nach 3 Jahren zäher Verhandlungen und nun 10 Tagen UN-Konferenz ist das Vorhaben, Plastikproduktion und Nutzung auf ein nachhaltiges Maß zu reduzieren, vorerst krachend gescheitert. Keine Einigung. Und jetzt? Aus Genf, Stefanie Dott.
Es ist Schluss mit den Verhandlungen in Genf und er baut seine Statue wieder ab. Sie sollte ein Mahnmal in Richtung der Delegierten sein, eine Erinnerung daran, was hier auf dem Spiel steht. Ich bin einerseits frustriert und frage mich schon, ob meine Arbeit irgendwas gebracht hat. Aber auf der anderen Seite hat jede Delegation, die hier vorbeikam, angehalten und Fotos gemacht. Die Statue hat etwas zur Diskussion beigetragen. In den Verhandlungsräumen wechseln sich Chaos und Drama ab. Während drinnen die Nacht durchverhandelt wird, heißt es draußen warten. Um kurz vor Mitternacht wird ein Plenum eröffnet und nach Sekunden wieder geschlossen. Um 6 Uhr morgens kommen die Vertreter der über 180 Länder in großer Runde wieder zusammen, übermüdet und mit vielen Fragezeichen. Wo genau in der Tagesordnung befinden wir uns eigentlich gerade? Könnten Sie das mal klarstellen? Schnell steht fest, es wird nichts mehr mit einer Einigung. Der einzige globale Konsens scheint die Kritik an der Konferenzleitung zu sein, die keine sinnvollen Strukturen für die vielen Länder mit unterschiedlichsten Interessen schafft.
Wir haben zu lange in großen Räumen gesessen und uns zum 30. Mal gesagt, was wir eigentlich schon alle wissen. Alle wollen hier zu einer gemeinsamen Lösung kommen, aber die Zeit hat dann einfach nicht mehr gereicht und das ist natürlich sehr enttäuschend.
Die Positionen lagen am Schluss immer noch zu weit auseinander. Auf der einen Seite die Erdöl exportierenden Länder wie die USA oder Saudi-Arabien. In der Minderheit aber mächtig. Sie liefern mit dem Erdöl den Rohstoff für das Plastik und haben wenig Interesse an einer Begrenzung der Produktion. Sie wollen den Umgang mit Plastikmüll regulieren. Auf der anderen Seite die Mehrheit der Länder, darunter auch die EU, die das Plastikproblem grundsätzlicher anpacken wollen. Wenn ich mich hier in diesem Raum umschaue, dann sehe ich Väter, Mütter, Großeltern, Tanten und Onkel. Wir haben eine Verantwortung, eines der existenziellsten Probleme unserer Zeit zu lösen, die Plastikverschmutzung. Wann und wo die nächste Verhandlungsrunde stattfinden kann, ist heute noch vollkommen unklar. Die UN bleibt optimistisch. Wir können das noch schaffen. In den Vereinten Nationen wollen wir immer im wahrsten Wortsinn die Nationen vereinen. Wir müssen jetzt einen Weg dafür finden, nicht indem wir unsere Ziele aufgeben, sondern indem wir auf eine kluge Art und Weise die Anliegen aller Beteiligten berücksichtigen. Wenn irgendwie möglich, will dann auch der Künstler von Wong bei der nächsten Verhandlungsrunde wieder dabei sein.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Susanne, mit dir.
Pro Asyl hat Strafanzeige gegen Außenminister Wadephul und Bundesinnenminister Dobrindt gestellt. Die Menschenrechtsorganisation wirft den beiden Unionspolitikern unter anderem unterlassene Hilfeleistung vor. Hintergrund ist das Schicksal von Afghanen, die nach Pakistan geflüchtet waren. Mehr als 2000 haben eine Aufnahmezusage aus Deutschland, darunter ehemalige Ortskräfte. Wadephul und Dobrindt würden es zulassen, dass einige von ihnen in ihre Heimat abgeschoben werden, so pro Asyl. In Dänemark ist bei einem Zugunfall ein Mensch ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich im Süden des Landes, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Ein Schnellzug war offenbar an einem Bahnübergang mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammengeprallt. 2 Waggons entgleisten. Nach heftigen Regenfällen hat es in Pakistan und Indien Sturzfluten und Erdrutsche gegeben. Mehr als 250 Menschen kamen ums Leben. Betroffen sind Himalaya-Regionen im Norden der benachbarten Länder. 1600 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Regierungen beider Länder kündigten schnelle Hilfen an. Bei der Hockey-EM in Mönchengladbach gibt es auch bei den Damen wie schon bei den Herren das Finale Deutschland gegen die Niederlande. Die DHB-Frauen erreichten das Endspiel mit einem 4:3-Sieg im Halbfinale gegen Belgien nach Shootout. Zuvor waren bereits die deutschen Männer ins Finale eingezogen. Sie spielen morgen um den Titel, die Frauen dann am Sonntag. Zum Auftakt des DFB-Pokals haben sich am frühen Abend die Bundesliga-Clubs durchgesetzt. Bayer Leverkusen gewann beim Viertligisten SG Sonnenhof Groß-Aspach 4:0. Und Union Berlin siegte ebenfalls auswärts bei einem Viertligisten, dem FC Gütersloh, mit 5:0.
Fast jeder kennt dieses Logo. Jeden Tag laufen zigtausende daran vorbei, aber die meisten nehmen es kaum wahr. Doch für Menschen in Not sind Bahnhofsmissionen ein fester, ein wichtiger Anlaufpunkt, ein Auffangnetz. Obdachlose kommen genauso wie einsame oder sonst wie belastete Menschen. Aber nicht nur sie. Die mehr als 100 Bahnhofsmissionen in Deutschland empfangen zunehmend Menschen, die eigentlich Wohnung und Einkommen haben, aber oft reicht das Geld zum Leben nicht. Die Träger sprechen von einer alarmierenden Entwicklung. Wiebke Schindler wollte herausfinden, wie die Menschen auch in schwierigen Lebenslagen Gemeinschaft finden und war dafür mittendrin in der Bahnhofsmission in Magdeburg.
8.45 Uhr, Arbeitsbeginn für Gabriele Bolzek, die hier in der Bahnhofsmission eigentlich alle nur Gabi nennen. Wir auch. Der erste Gang führt sie wie immer zu Bäckern am Bahnhof. Die spenden übrig gebliebenes Essen und das können sie von der Bahnhofsmission gut gebrauchen.
Am Anfang des Monats haben wir haben so eine Imbissliste. Da sind ungefähr so 40, 50 Leute auf dieser Imbissliste. Und am Ende des Geldes, sprich am Ende des Monats, da brauchen wir noch eine zweite Liste, da können es bis zu 80 Leute werden.
Deswegen heißt es jetzt, Essen vorbereiten, Brötchen schmieren, Kaffee aufsetzen. In einer Dreiviertelstunde öffnen sie die Türen und hungrig will Gabi niemanden gehen lassen.
Für den Imbiss, für das, was da auf dem Teller ist, also das wäre jetzt hier ein Imbiss, dafür müssen sie 30 Cent bezahlen. Ja? Dürfen dann aber im Rahmen dessen, was ein Mensch am Tag noch in etwa essen kann, von den Sachen, die hier oben sind, sich noch was mitnehmen.
10 Uhr. Auf ein Zeichen von Gabi geht es los.
Löffelchen nimmst du da selber?
Ja. Viele hier kommen nahezu täglich, so wie Kerstin Kersten. Sie dreht jeden Cent um, sagt sie. Würde sie nicht hier frühstücken, sie würde gar nicht frühstücken. Es fehle das Geld für sie und ihre Tochter mit einer Behinderung.
Das reicht nicht vorne, nicht hinten. Also sehe ich zu, dass ich so billig wie möglich esse. Und wenn sie so wie heute Ware kriegen vom Aldi, dass ich dann da wieder was mitnehmen kann. Was ich nicht teuer im Laden kaufen muss.
Damit ist Kerstin Kersten nicht allein. Noch vor einigen Jahren verzeichneten die Mitarbeiter hier 10.000 Besuche jährlich. Vergangenes Jahr waren es 15.000. Und auch die Aufgaben werden umfangreicher. Längst geht es nicht mehr nur um Menschen, die temporär am Bahnhof stranden oder Hilfe beim Gleiswechsel brauchen.
Soll ich sie mit runternehmen?
Ja, wenn Sie das kriegen, wenn wir da reinkommen.
Locker. Sie gehen bitte zuerst.
Was den Mitarbeitern auffällt, neben Obdachlosen kommen häufiger auch Menschen, die eigentlich ein Einkommen haben, aber das Geld trotzdem nicht reicht.
Wir haben auch Menschen, die haben eine Wohnung, die gehen sogar arbeiten. Die haben aber am Ende prinzipiell nicht viel Geld auf dem Konto, um sich dann halt letztendlich adäquat zu ernähren. Ja. Oder auch Menschen, die tatsächlich sozial vereinsamt sind. Die sonst in der Wohnung versauern würden.
Auch diese Männer suchen Gemeinschaft und finden sie hier in den Räumen der Bahnhofsmission. Hier können sie miteinander reden über Obdachlosigkeit und Armut und wie sie ihr Leben sehen.
Es wird einem extrem schwer gemacht, wenn man Mietschulden hatte, da wieder rauszukommen, um das wieder gerade zu biegen. Das finde ich hier in Deutschland ein bisschen schade, dass man den Leuten, sind ja nicht alle selber dran schuld, sind durch bestimmten Umständen ist das halt entstanden und da gibt es auch Menschen wie mich, die sich da wieder rauskämpfen wollen.
Im Augenblick kriege ich jetzt Bürgergeld und gut, muss dazu sagen, sie bezahlen gerade die Wohnungen und das, aber trotzdem mit 560 Euro oder so, das keine großen Sprünge.
Und doch, der meistgesagte Satz heute war, aufgeben ist keine Option. Und um dabei zu helfen, wird Gabi morgen wieder hier sein. Viele der Besucher auch.
Wir Menschen denken gar nicht groß darüber nach und sehen es als etwas ganz Natürliches an, den aufrechten Gang. Doch was das für eine Errungenschaft ist, die unserer Spezies da über Millionen von Jahren der Evolution hinweg gelungen ist, das wird einem erst richtig bewusst, wenn man versucht, den aufrechten Gang künstlich herzustellen. Denn was wir von Kindesbeinen an automatisch lernen, ist in Wahrheit ein hochkomplexer Vorgang für Roboter. Aber die Forschung ist dran, unseren motorisierten Ebenbildern Beine zu machen. Und um den Fortschritt zu messen, treten sie in Peking gerade bei den sportlichen Wettbewerben der Weltroboterspiele gegeneinander an. Was eben noch nicht immer unfallfrei verläuft, wie Jörg Endres berichtet.
Jetzt mal los!
Auch Maschinen können solche Emotionen wecken, wenn sie Fußball spielen. Dabei sind die Roboter taub, allerdings keinesfalls blind. Beigebracht hat den künstlichen Spielern alles das Team der Leipziger Hochschule für angewandte Wissenschaften, HTWK, mit KI und Algorithmen.
Ja. Grandios vorbei.
Entwickler Felix Loos muss die Programme immer wieder anpassen, nach denen sich die Roboter selbstständig bewegen.
Hier ist der Roboter und er guckt immer nach links und rechts und er kennt hier die ganzen Feldlinien. Die anderen Punkte sind seine Mitspieler. So rechnet er praktisch eine Ansicht von dem Feld von oben betrachtet. Also jeder Roboter trifft nur seine eigene Entscheidung, aber jeder Roboter hat Informationen oder sehr genaue Informationen über die anderen Roboter.
Auf den Weltroboterspielen sind die meisten Roboter jedoch ferngesteuert. Auf flüssige Bewegung und Balance kommt es an. Es sind die ersten Wettbewerbe dieser Art, die China in Peking abhält. Die Kommunistische Partei hat das Ziel ausgegeben, China zur führenden Robotiknation zu machen und setzt darauf, dass menschenähnliche Roboter die Entwicklung voranbringen. Das hat großes Potenzial. Wir können diese Technologien auch auf andere Anwendungen ausweiten. Sensoren oder Gelenke könnten Militär- oder Industrieroboter verbessern oder im Alltag eingesetzt werden, so das Versprechen. Ich denke, sie sollten vor allem so entwickelt werden, dass sie Menschen im Haushalt helfen oder bei der Gesundheitsfürsorge. Er soll mir helfen, meine Schultasche zu tragen. Doch bis es dafür einen Roboter zu einem erschwinglichen Preis gibt, dürfte es noch dauern. Am Anfang können die Firmen keinen Profit machen. Deshalb ist es wichtig, dass der Staat die Industrie unterstützt, um die Anfangsverluste aufzufangen. Die chinesische Regierung tut das im Moment. Auch weil Chinas kommunistische Führung im Wettbewerb um künftige Hochtechnologie zum Rivalen USA aufschließen will. Für die Zuschauer in Peking geht es aber erstmal um Spaß. Und darum zu sehen, was die hier bei vielen Menschen so beliebten Roboter schon so alles drauf haben.
Das Wetter in den letzten Tagen, das hätte wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Roboter zu Überhitzung geführt. Wie sieht es am Wochenende aus, Claudia?
Ingo, es wird besser. Es gibt zwar immer noch Temperaturen von an und um die 30 Grad im Südwesten für die meisten, aber ist jetzt die Luft etwas frischer geworden. Im Süden wurde diese Luftmasse dann auch angereichert durch zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Das galt auch für Hessen heute, Groß-Umstadt. Hier sah man eine solch fantastische Gewitterwolke und dementsprechend hat es heute auch schon Entladungen gegeben. Die große Hitze aber, die wird jetzt nach Süden und Südosten verdrängt. Das sieht man auf dem Strömungsfilm sehr schön. Noch immer sehr heiß in Spanien, auch im Südwesten Frankreichs. Bei uns fließt jetzt etwas weniger heiße Luft ein. Und das bedeutet bis Montag dann Temperaturen knapp unter 30 Grad. Danach geht es aber noch mal in den sehr sommerlichen Bereich, und zwar für die meisten von uns. Das heißt aber auch, dass es morgen noch mal weiterhin sehr kräftige Schauer und Gewitter geben kann. Die ziehen kaum, weil der Wind einfach sehr schwach ist in allen Luftschichten, also auch in höheren. Dementsprechend im Südosten Baden-Württembergs, im Süden Bayerns und vor allem südlich der Donau sind im Laufe des Nachmittags wieder unwetterartige Schauer und Gewitter möglich mit sehr viel Regen und zum Teil auch mit größerem Hagel, so wie wir das ja auch heute hatten. In der Nacht ziehen dann erst einmal Schauer und Gewitter weiter nach Osten und Nordosten, das heißt auch in Sachsen wird es immer mal wieder örtlich auch kräftigen Regen geben. Morgen viel Sonnenschein, über der Mitte etwas dichtere Wolken, die sich dann zum Nachmittag mehr und mehr auflockern und zum Teil eben auch auflösen. In der Nacht gehen die Temperaturen zurück auf immer noch eine eine tropische Nacht, 21 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Ansonsten geht es runter auf 19 bis 13 Grad. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen in weiten Teilen Deutschlands von 21 bis 28 Grad. Nach Westen und Südwesten hin 29 bis 31 Grad. Dort wird es wieder heiß. Die nächsten Tage bringen von Westen her immer mal wieder etwas dichtere Wolkenfelder. Am Sonntag direkt am Alpenrand noch einzelne Schauer und Gewitter und der Montag dann nur wenige dichtere Wolken, im Südwesten schon wieder bis zu 30 Grad.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und damit sind wir zwar am Ende der Tagesthemen angekommen, aber die ARD hält sie natürlich weiterhin auf dem aktuellsten Stand zum Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump, derzeit gerade in Alaska.
Genau, wir informieren über die neuesten Entwicklungen. Jetzt weiter auf Tagesschau 24. Hier im Ersten gibt es um 23.50 Uhr die nächste Tagesschau und morgen früh ein ARD-Morgenmagazin extra ab 7 Uhr.
Und wir fassen dann morgen Abend wieder alles für Sie zusammen. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.